Herzlich willkommen zu Dach überm Kopf. Heute die Folge 4. Was ist eigentlich sozialer Wohnungsbau? Viel Spaß!
Dach überm Kopf. Wohnen in Hildesheim. Ein Podcast der GBG Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG.
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber sitzt Anja Nönken.
Wie immer, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, aber auch heute sind wir nicht alleine. Jetzt, heute zum letzten Mal in verkürzter, verknappter Besetzung, so kann man es glaube ich sagen, mit Herrn Bäumann.
Hallo.
Und Herrn Papalla.
Moin.
Worum geht's heute?
Wir reden heute über das Thema sozialer Wohnungsbau und gehen der Frage, was ist das eigentlich auf den Grund? Es gibt ja dazu relativ viele Vorurteile und ich glaube, das Wissen könnten wir ein wenig ausbauen und deswegen haben wir das auserkoren als Thema.
Es ist, glaube ich, auch das, wo viele auf jeden Fall eine Meinung zu haben. Also viele Hörer und Hörerinnen.
Ganz sicher. Und es gibt bestimmt auch einige Vorurteile, die wir heute ausräumen können.
Da haben wir die beiden Experten hier. Fallen Ihnen spontan Vorurteile ein? Sie müssen sie noch nicht widerlegen.
Naja, also sozialer Wohnungsbau ist ja jetzt erstmal eine Überschrift, wo jeder eine Meinung zu hat und wahrscheinlich auch viele Vorurteile zu haben. Mir fallen dazu gar keine ein, aber ich kann berichten aus der Praxis, wo denn Nachbarn denken, da kommen ganz besonders auffällige Menschen, die dann einziehen und rund um die Uhr Party machen oder so besonders, ich nenne es jetzt mal, betreuungsintensive Nachbarn werden würden. Das ist ein großes Vorurteil.
Ich finde den Begriff auffällige Menschen in dem Fall schön.
So wird es uns dann auch geschildert. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Kommen da auffällige Menschen? Nein, das sind Menschen wie du und ich. Ne? Also die leben.
Ja, ein anderer Punkt ist natürlich, dass Sozialwohnungen, was ja gerne so gesagt wird, meistens als minderwertig angesehen werden und die natürlich einen ganz anderen Standard haben, auch vielleicht eben aufgrund ihrer Bestimmtheit anders ausgestattet sind und auch anders wahrgenommen werden. Und das ist mit Sicherheit nicht immer so.
Bevor wir mit diesen ganzen Vorurteilen aufräumen, wenn wir zu unserer ersten Rubrik kommen, die Quick Answers. Herr Papalla, auf was würden Sie eher verzichten? Auf einen Balkon oder einen Garten?
Auf den Balkon. Ganz einfach, weil wenn ich es mir aussuchen dürfte und ich verzichten müsste, dann müsste ich ja beides haben. Und wenn ich dann beides habe, würde ich natürlich das kleinere abstreifen. Das wäre dann der Balkon höchstwahrscheinlich.
Herr Bollmann. Auf was würden Sie eher verzichten? Fenster im Badezimmer oder eine Einbauküche?
Oh, dann wohl wahrscheinlich eher auf das Fenster im Badezimmer, wobei ich das eigentlich schon recht gut finde, weil es natürlich für das Klima in einem Badezimmer doch ganz angenehm ist, wenn man da auch das Fenster aufmachen kann, aber natürlich mittlerweile technische Möglichkeiten sind, die auch eine Klimatisierung und eine Lüftung in einem Badezimmer realisieren, ohne auch ein Fenster zu haben. Aber so eine Einbauküche ist, glaube ich, so für den täglichen Bedarf ganz sinnvoll.
Sehr schön. Dann steigen wir doch ins Hauptthema ein. Was ist denn jetzt eigentlich sozialer Wohnungsbau? Wer erklärt uns das mal?
Ich würde gerne erstmal mit der Definition anfangen, was ist eigentlich sozial? Wohnungsbau, da wird irgendwie Wohnraum geschaffen, das kann man relativ schnell in unterschiedlicher Kategorie herleiten. Da lohnt sich ein Blick in den Duden, der sozial, ja, extra nachgeschlagen, der sozial wie folgt definiert. Sozial ist das geregelte Zusammenleben der Menschen in Staat und Gesellschaft, auf die menschliche Gemeinschaft bezogen, zu ihr gehörend. Also Punkt 1, das Zusammenleben. Punkt 2, sozial ist die Gesellschaft und insbesondere ihre ökonomische und politische Struktur betreffend. Drittens, sozial ist die Zugehörigkeit der Menschen zu einer der verschiedenen Gruppen innerhalb der Gesellschaft betreffend. Und viertens, sozial ist dem Gemeinwohl der Allgemeinheit dient. Also es gibt vier Punkte: Zusammenleben, dann die ökonomische und politische Struktur, die Zugehörigkeit der Menschen und dem Gemeinwohl dient. Und insofern kann man sagen, dass sozialer Wohnungsbau diese vier Punkte miteinander vereinen sollte und dann Menschen ein Zuhause ermöglichen kann, die vielleicht auf dem ersten Wohnungsmarkt, wie es immer so schön technokratisch heißt, keine Chance haben, weil die Mieten zu teuer sind.
Herr Bollmann, wollen Sie was ergänzen?
Ja, so viel Fachwissen auf einmal jetzt gerade eben. Es erschlägt mich ja regelrecht. Nein, aber es ist, glaube ich, sozial ist ja immer damit, geht einher, dass ja vielen etwas ermöglicht wird, die dann vielleicht eben diese Möglichkeiten sonst nicht hätten oder eben durch irgendwelche Gründe abgehängt werden von der Gesellschaft. Und sozial hat natürlich eine Verantwortung auch, ne, soziale Verantwortung auch für die Gesellschaft. Und sozialer Wohnungsbau ist natürlich irgendwo auch eine Form von einfach bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Also wenn wir heutzutage einen breiten Markt hätten, der für alle Menschen einen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen würde, dann wäre dieses Thema sozialer Wohnungsbau auch gar nicht mehr relevant, weil dann wäre die gesamte Gesellschaft sehr sozial. Aber es gibt eben Unterschiede und da muss eben auch im sozialen Wohnungsbau für alle eine Möglichkeit geschaffen werden, einen Wohnraum zu erhalten.
Und wie sieht das dann in der tatsächlichen Umsetzung aus? Also was bedeutet das? Die GBG baut ein Haus und wie kommt da jetzt sozialer Wohnungsbau zustande?
Naja, bei all diesen Fragen ist natürlich immer, wenn man so ein Projekt, also einen Neubau generiert, ist die erste Frage, für welche Mieterstruktur soll dieses Gebäude eigentlich zur Verfügung gestellt werden? So, und das ist die erste Frage, die man sich stellt und die beantwortet werden muss. Und in der jetzigen Zeit und auch als kommunale Wohnungsbaugesellschaft ist natürlich das Thema sozialer Wohnungsbau bei uns ganz weit vorne. Und dann muss man schauen, dass man natürlich dieses Projekt entsprechend aufbaut. Also es gibt ja entsprechende Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, von der Größe des Wohnraums, Anzahl der Zimmer, Beschaffenheit. Man muss das passende Grundstück auch dafür haben. Und dann trifft man die Entscheidung, schaut, wie auch die ganze Finanzierung gesichert werden kann, weil es hat natürlich Einflüsse hinsichtlich der Miete und auch der Kostenstruktur. Da muss man schon ein bisschen gucken. Das ist in der heutigen Zeit besonders herausfordernd, gerade bei der Entwicklung der Baukosten, weil am Ende muss es auch wirtschaftlich irgendwo noch darstellbar sein. Und das ist dann die Aufgabe, die man lösen muss.
Und wer bezahlt das?
Naja, das ist natürlich, ja, ist eine gute Frage. Wer bezahlt das? Es ist natürlich so, dass mittlerweile auch vom Land Niedersachsen über Wohnraumförderprogramme Möglichkeiten geschaffen wurden, dass die Baukosten auch von deren Seite mitgetragen werden. Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn man dort entsprechend zinsgünstige Darlehen oder auch zinslose Darlehen erhält, beziehungsweise auch Tilgungszuschüsse, also direkte Zuschüsse, die dann in Geld auch fließen, dass man dann die Wohnung auch einer bestimmten Belegung oder beziehungsweise einer Bindung unterlegt. Das heißt, dass zum einen natürlich die Eingangsmiete gedeckelt ist, die dann an dem Markt erzielt werden darf, als auch mögliche Mietsteigerungen sind natürlich dann auch inbegriffen, die nur sehr gering sein dürfen. Und und diese Wohnung soll natürlich für lange Zeit dann auch als sogenannte Sozialwohnung auch am Markt zur Verfügung stehen. Und dadurch wird ein Teil finanziert, der Rest muss dann frei finanziert werden und dann sollte sich das Ganze noch einigermaßen rechnen.
Und ganz konkret, jetzt in Hildesheim stand heute, welcher Endpreis pro Quadratmeter steht dann unterm Strich da und wie lange muss man diese Wohnung für diesen Zweck bereitstellen?
Das kommt drauf an, was für ein Förderprogramm man nutzt, um sozialen Wohnungsraum zur Verfügung zu stellen. Man kann auch ohne Förderprogramm sozialen Wohnungsraum schaffen und die Kriterien für die sozial geförderten und belegbaren Wohnungen erfüllen. Die Laufzeiten sind dann aber auch schon über mehrere Jahrzehnte teilweise. Und die Preisbindung bezieht sich immer auf den Ausgangspreis zum Bezug des Hauses und ist dann je nach Förderprogramm in minimalen Stufen auch mieterhöhungsfähig.
Und wo liegt der jetzt derzeit?
Wir bauen bei der GBG gerade mit einem Förderprogramm, was 5,80 Euro Kaltmiete zur Basis hat.
Super, das ist ja recht erschwinglich.
Man muss immer schauen, wie ist der Schnitt denn gerade im nicht sozialen Wohnungsbereich, was die Miete angeht. Einfach, dass man einen Vergleich hat.
Im Schnitt in Hildesheim nach Mietspiegel sind wir dort in einer vergleichbaren Wohnungsgröße schon 1 bis 1,5 Euro über dem sozialen Niveau.
Ja, das, was die Miete angeht, mag das sein, aber natürlich nicht im Neubaupreis. Also wenn wir eine Neuvermietung im normalen Neubau haben, der sich sozusagen frei finanziert, ist eigentlich, man kann sagen, fast wöchentlich erhöht sich der Preis, aber unter 10 Euro ist eigentlich derzeit völlig unrealistisch, sodass, wenn man natürlich das 5,80 Euro zugrunde legt für einen Neubau, und davon reden wir ja gerade, Projekte, die jetzt neu gebaut werden, dann haben wir da schon tatsächlich einen Unterschied von 4,20 Euro pro Quadratmeter. Und das ist natürlich auch ein bisschen projektabhängig, wie man das dann ausgleichen kann. Das hängt natürlich auch mit bestimmten Strukturen ab. Oder wir haben halt wie unser Projekt in der Stralsunder Straße, wo wir halt auf unserem eigenen Grundstück eine Nachverdichtung vorgenommen haben und Sozialwohnungen geschaffen haben. Das wird nur möglich, weil wir eben das Grundstück schon in unserem Besitz haben. Und da ist die größte Herausforderung, eben die Kosten im Griff zu bekommen.
Da können wir gleich mal kurz anteasern. Die genannten Wohnungen werden jetzt fertiggestellt und sind ab dem 1.7. dann auch zu mieten. Richtig. Was muss ich eigentlich tun, um so eine günstige Wohnung zu bekommen? Kann die jeder kriegen?
Bei günstigem Wohnraum wird erstmal jeder hellhörig.
Also die Wohnung in der Stralsunder Straße vermieten wir, wenn Sie einen Wohnberechtigungsschein bekommen können. Ein Wohnberechtigungsschein soll dazu dienen, günstigere Wohnungen am Markt anzubieten und den berechtigten Personen den Zugang zu diesen Wohnungen zu ermöglichen. Sprich, sie kriegen von der Wohngeldstelle der Kommune attestiert, dass sie innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen sind und aufgrund dieses geringeren Einkommens Schwierigkeiten hätten, die teureren Wohnungen am Markt mieten zu können, weil wir auch immer darauf achten müssen, wie viele Ausgaben hat man monatlich. Und dann kriegen sie einen ein Jahr lang gültigen Wohnberechtigungsschein ausgestellt und mit dem können sie sich dann um eine solche Wohnung bewerben. Ganz ausdrücklich, der Wohnberechtigungsschein rechtfertigt noch nicht, dass man die Wohnung auch tatsächlich kriegt.
Interessant.
Auf jeden Fall, gibt es sonst noch also geht es nur nach Einkommen oder gibt es sonst noch Möglichkeiten, an einen B-Schein zu kommen?
Nein, also das ist, erstens sind die Einkommensgrenzen zwar nach Bundesland unterschiedlich, aber das ist im Grunde der wirkliche harte Fakt. Man muss einen vierseitigen Bogen ausfüllen, wo man dann tatsächlich relativ klar sein Einkommen darlegt und auch die Einkommenserklärung abgeben muss. Sie müssen auch noch Krankenversicherung, also die monatlichen Aufwände, die Sie so haben, Anzahl der Kinder, sind Sie alleinerziehend, sind Sie nicht alleinerziehend, haben Sie noch irgendwelche Nebeneinkünfte, also wie man das in der Abgabenordnung so kennt und in der Steuererklärung kennt, aus Forstwirtschaft beispielsweise, werden Sie ja gefragt, ob Sie da irgendwelche Einkünfte haben, ob Sie Unterhaltsverpflichtungen haben, ob Sie Freibeträge haben. Also es ist fast wie so eine kleine Steuererklärung. Und dann bleibt am Ende eine Einkommensgrenze, die Sie jährlich zur Verfügung haben, über. Und das ist beispielsweise ein Haushalt mit nur einer Person, sind dann 17.000 Euro. Aufs Jahr gerechnet. Ein Haushalt mit zwei Personen wären dann 23.000. Ein alleinerziehender Mensch mit einem Kind wären dann 26.000. Und so staffelt sich das dann in Niedersachsen durch. Und dann gibt es auch entsprechend zugeordnete Wohnungsgrößen, die dann natürlich, je mehr Personen sie haben, umso größer werden. Und für den Fall, dass es so ist, dass sie eine Beeinträchtigung haben, also eine körperliche Beeinträchtigung haben, beispielsweise auf einen Rolli angewiesen sind, kriegen sie auch nochmal ein bisschen mehr Platz zugesprochen innerhalb dieser ganzen Grenzen.
Worüber reden wir? Um welche Quadratmeteranzahl?
Wenn sie alleinstehend suchen, sind das 50 Quadratmeter, ein Vier-Personen-Haushalt hätte schon 95 Quadratmeter Anspruch. Das ist nicht in Stein gemeißelt, fix auf 95 und größer geht's nicht. Man darf, das ist aber dann auch immer wieder eine Rücksprache, auch mit der Wohngeldstelle, diese Grenze leicht überschreiten.
Das ist ja erstmal, also es sind ja auf jeden Fall keine kleinen Wohnungen.
Angemessen.
Also vom Gefühl her.
Ja, es sind auf jeden Fall angemessene Wohnungen. Sie sind natürlich tendenziell etwas kleiner, aber es gibt natürlich ganz klare Vorgaben, wie groß die Zimmer sein dürfen, beziehungsweise auch müssen. Das ist ja auch ein Punkt. Und was, glaube ich, wichtig ist bei dem Berechtigungsschein, dem sogenannten B-Schein, ich glaube, dass viel mehr einen Anspruch darauf haben und ihn nicht nutzen, als manche glauben. Weil, wie gesagt, was Herr Papalla auch sagte, die Berechnung ist relativ komplex. Man kann jetzt nicht einfach nur sein Jahreseinkommen nehmen und dann ist die Sache durch, sondern es wird ja vieles berücksichtigt, auch gut geschrieben. Und man sollte das einfach mal prüfen lassen, ob man eben so eine Berechtigung hat. Und wenn nicht, ist auch gut, aber man wird ja dadurch nicht dümmer und vielleicht eröffnet das auch Möglichkeiten eben für eine günstige oder preiswerte Wohnung. Also von daher kann man nur raten, dass man sich dort gut informiert und dann wird man sehen, was am Ende rauskommt. Aber ich denke, dass es für viele von Vorteil wäre.
Mhm. Wir können das ja jetzt hier als Serviceleistung nochmal sagen. Wo genau muss ich mich da melden, um das sowas prüfen zu lassen?
Im Stadtgebiet von Hildesheim bei der Wohngeldstelle der Stadt. Im Kreisgebiet von Hildesheim gibt es in Alfeld und auch hier in Hildesheim dann beim Landkreis auch Wohngeldstellen. Und da sitzen Ihre Ansprechpartner, die das mit Ihnen dann prüfen.
Wir haben ja eingangs schon mal über Vorurteile gesprochen. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Welche Vorurteile oder welche falschen Vorurteile gibt es den sozialen Wohnungsbau betreffend?
Falsche Vorurteile sind, dass die Wohnungen einen minderwertigen Ausstattungsstand haben, dass sie also wirklich einfache Bauarten haben. Da ist es sicherlich so, dass man unterscheiden muss zwischen Bestandswohnungen als auch jetzt den Neubauwohnungen. Man kommt aber auch in den Neubauten jetzt insbesondere gar nicht drüber hinweg, energetische Mindeststandards zu bauen und das sind schon alles richtig brauchbare und gute Wohnungen. Gleiches ist auch in dem Bestand so, die werden ja auch kontinuierlich modernisiert und instand gesetzt. Die sind alle schon wirklich ganz gut also es lebt sich wirklich gut da drin. Es gibt die falschen Vorurteile, dass nur Menschen ohne Einkommen dort einziehen. Wir haben in den Wohnungen, die wir als Sozialwohnungen nach den Belegungsbindungen bei uns führen, wirklich alle Menschen drin wohnen. Es wohnt eine Friseurin bei uns, es wohnt ein Anzeigenverkäufer bei uns, es wohnen Rentner bei uns, wo er eine körperliche Beeinträchtigung hat. Und das sind alles Menschen, die man gerne zum Nachbarn haben möchte.
Herr Bollmann, fällt Ihnen noch ein Vorurteil oder vielleicht sogar ein falsches Vorurteil ein?
Ich glaube, Herr Papalla hat schon die beiden markanten Punkte schon genannt, was Thema Ausstattung angeht und natürlich die Mieterschaft. Von daher, das sind eigentlich so diese beiden markanten Themen, die eigentlich immer im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus ja gern genannt werden, wo man eben sagt, das ist auch sozialer Brennpunkt und das ist natürlich bei Weitem nicht so. Sozialwohnungen betreffen viele Menschen. Es kann auch die alleinerziehende Frau oder der alleinerziehende Mann sein, der eben für eine Zeit einfach auch für eine bestimmte Zeit einfach nicht das Einkommen hat, aus welchen Gründen auch immer. Und gerade diesen Personenkreis soll natürlich dann auch geholfen werden. Und deswegen auch soziale Verantwortung und sozialer Wohnungsbau oder soziale Wohnung. Das hängt nur einfach zusammen. Und ja, das denke ich mal ist das Wesentliche.
Mhm. Mir fällt noch ein Vorurteil ein, nämlich wo gibt es diese sozialen Wohnungen? Man hat das so schlagartig im Kopf, dass das immer so Hochhaustürme sind, irgendwo am Rande der Stadt oder so. Das mag früher, und wenn ich sage früher, dann sind das bestimmt 40, 50 Jahre her, vielleicht auch so gewesen sein, weil man da relativ schnell Wohnraum braucht und ganz viel auf die Fläche gebaut hat. Inzwischen ist es aber so, dass es da in dieser ganzen Sozialpolitik eine ganz andere Herangehensweise gibt und auch die Wohnungen breit gefächert sind durch alle Stadtteile, durch alle Bezirke und es wirklich überall inzwischen diese Wohnungen gibt und sie auch nicht mehr wie früher komplett einfach in Anführungsstrichen belegt werden. Da musste man dann einfach die Tür aufschließen, dann zog jemand dort ein und man hatte als Vermieter gar nicht so richtig das Mitspracherecht. Das ist inzwischen anders. Ich sagte es ja, sie kommen mit einem Wohnberechtigungsschein zu uns und bewerben sich halt wie viele andere, die diesen Wohnberechtigungsschein kriegen, um diese Wohnung, um die es dann geht. Und da ist es dann schon auch so, dass nicht nur wir als Vermieter, sondern auch viele, viele andere auch gucken, dass wir funktionierende Nachbarschaften und Strukturen haben. Und ja.
Viele soziale Wohnungen, also Sozialwohnungen, gibt es denn in Hildesheim?
Zu wenig. Also das, ja, um nicht zu sagen, es ist jetzt ein weites Feld, die Bindung der ursprünglichen Sozialwohnungen laufen jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren recht häufig aus, weil man Anfang Mitte der 70er belegungsgebundene Wohnungen, die als Sozialwohnungen deklariert sind, gebaut hat und jetzt in den nächsten 10 Jahren diese ganzen Bindungen ausgelaufen sind, dann sind das faktisch keine Sozialwohnungen mehr. Es gibt eine Prognose, die ist jetzt knapp 2 Jahre alt, wo man für Hildesheim den Bedarf an Sozialwohnungen in Höhe von 500 Wohnungen, die hier fehlen, nach solchen Förderkriterien identifiziert hat. Und zwar insbesondere in dem Bereich von 1 bis 3 Zimmerwohnungen.
Es ist natürlich auch, und da wird es etwas politisch jetzt, die Frage, was sind Sozialwohnungen und fallen die jetzt wirklich weg? Es gibt natürlich die Sozialwohnungen, die mit einer Bindung hinterlegt sind. Das sind die faktisch die Sozialwohnungen, die dann auch in der Statistik auftauchen. Und davon, wie Herr Papalla schon sagte, fallen jetzt auch viele raus, weil natürlich viele aus den 60er, 70er Jahren noch sind. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Wohnungen, die noch diesen Kriterien entsprechen. Also es gibt, wir haben ja bei uns mit einem Durchschnitt der Miete bei 5,42 Euro sind wir jetzt, glaube ich, liegen wir ja unter dem Schnitt von Sozialwohnungen. Und wir haben sicherlich ein breites Spektrum an Wohnungen. Und daran sieht man, dass natürlich viel auch noch bei uns auch bezahlbarer Wohnraum angeboten wird, der auch den Kriterien erfüllt für eine Sozialwohnung, aber offiziell keine Sozialwohnung mehr ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, wenn man natürlich Objekte hat, die ehemals Sozialwohnungen waren. Es kommt ein freier Investor oder ein Eigentümer, der natürlich dann auch sagt, okay, ich möchte auch jetzt die Marktmiete erzielen, die ich vielleicht erzielen kann. Der wird dann bei der Neuvermietung entsprechend 1-2 Euro wahrscheinlich höher gehen. Und das ist natürlich nicht in unserem Interesse. Wir versuchen natürlich da auch eine breite Schichten der Bevölkerung zu erreichen, die auch diesen bezahlbaren Wohnraum benötigen. Und stellen ihn auch weiterhin zur Verfügung. Und deswegen muss man schon ein bisschen unterscheiden, wenn eine Sozialwohnung wegfällt, fällt die nur aus der Statistik heraus, also aus einer Bindung, oder fällt sie wirklich beim Markt heraus? Und da wird leider eben nicht unterschieden.
Und wie viele Sozialwohnungen gibt es bei der GBG aktuell?
Wir haben knapp nach diesen statistischen Merkmalen noch knapp 330. Und ich sage ja immer, knapp 80-85% unseres Gesamtbestandes würden, wenn man sie belegen würde, in diese Kriterien reinfallen, aufgrund der Größe, aufgrund der Miete, die wir dafür aufrufen. Und wir sind da schon, wie Herr Bollmann sagte, also wir stellen dem Markt mehr Sozialwohnungen zur Verfügung, als Sozialwohnungen deklariert sind.
Wir können das ja nochmal, also wenn bei der GBG so eine Sozialwohnung aus der Bindung fällt, wird nicht automatisch dann der Marktpreis erzielt, oder? Sondern der Mietpreis bleibt trotzdem stabil.
Korrekt. Der bleibt stabil. Das, was wir machen, ist, dass wir alle 3 Jahre überprüfen, bestandsbezogen, stadtteilbezogen, ob wir über Vergleichsmieterhöhungen sprechen. Das wäre dann auch bei solchen aus der Bindung gefallenen Wohnungen der Fall.
Mhm. Dazu muss man auch sagen, dass auch Sozialwohnungen natürlich auch eine Mieterhöhung beinhalten. Man darf das jetzt nicht so voneinander trennen, dass eben dieser Mietpreis von 5,80 Euro dann auf die nächsten 30 Jahre, was ja die Bindung dann auch bedeutet, auch erhalten bleibt. Also es ist auch von Seiten der Wohnraumförderung vorgesehen, natürlich da auch Mietanpassung vorzunehmen. Man ist natürlich immer bemüht, das in dem notwendigen Rahmen zu halten. Also da sind sicherlich die Möglichkeiten, die nicht nur wir, sondern jeder andere, der eine Wohnung schafft, also jedem steht das offen, ne? Die Wohnraumförderung, das ist nicht ein Privileg von einer kommunalen Gesellschaft, sondern das kann auch jeder andere auch machen, dass man trotzdem natürlich moderate Mieterhöhungen auch mit generiert.
Und was sind aus Ihrer Sicht die Vor- und Nachteile von sozialem Wohnungsbau?
Naja, also beim sozialen Wohnungsbau ist natürlich ein Nachteil, wenn ich jetzt nur mal den Neubau betrachte, dass natürlich die Förderungen irgendwo gedeckelt sind. Und die sind relativ statisch. Man hat das mittlerweile schon angepasst bezüglich der Baukosten. Aber wer den Markt so ein bisschen erlebt, der sieht, was da passiert, dass einfach der Neubau einer Sozialwohnung eigentlich nicht mehr wirtschaftlich ist. Und die Frage ist natürlich, ob ich nur durch Neubau Sozialwohnungen schaffe oder ob ich eben auch Sozialwohnungen schaffen kann, die aus dem Bestand heraus resultieren. Es ist ja so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auch Bestandswohnungen habe, die vielleicht die Kriterien erfüllen und die eben auch für die nächsten 20, 30 Jahre sichere als Sozialwohnung, dann schaffe ich ja auch eine Sozialwohnung. Und warum muss die Sozialwohnung, die gefördert wird, immer neu sein, wenn der Neubau eben so teuer ist, dass es eigentlich nicht darstellbar ist? Und das ist natürlich ein Problem, ist eine Gratwanderung zwischen Wohnraumförderung, was natürlich das Land gibt, natürlich auch eine Menge Geld dazu. Die möchten natürlich das irgendwo auch greifen. Und aber da gibt es mittlerweile auch Entwicklungen, die erkannt haben, dass es nicht nur darum geht, Neubau für Sozialwohnungen, sondern eben auch generell Sozialwohnungen einfach zu sichern, damit man einfach da ein breites Spektrum hat, weil die Möglichkeit der Mieterhöhung besteht, wenn eine Wohnung aus der Bindung fällt. Und wenn man das nicht möchte und weiter Sozialwohnungen auf dem Markt haben möchte in einem größeren Rahmen, dann muss man auch an den Bestand rangehen und nicht nur immer auf den Neubau gucken.
Gibt es weitere Nachteile? Jetzt haben wir ja mit den Nachteilen angefangen.
Naja, ich sag mal, bei Nachteilen, man hat natürlich bestimmte Grenzen, was die Fläche angeht, vom Wohnraum. Das ist manchmal dann doch ein gewisser Kampf auch mit den Architekten, weil nicht jedes Gebäude lässt sich dann immer so dort hineindrücken, weil man natürlich versucht, auch bestimmte Grundstücksflächen auszunutzen für möglichst viel Raum, den man bauen kann, sollte. Das passt dann leider nicht immer so ganz zusammen.
Die weitere Problematik ist halt schlichtweg, dass wir, wenn wir eine Wohnung mit Wohnberechtigungsschein vergeben, vermietet haben, dass sie natürlich die Lebensumstände derer, die da drin leben, verändern können. Sei es, man hat einen anderen Job, man kriegt mehr Einkommen, geht aus dieser Einkommensgrenze hinaus, hat aber eine tolle Wohnung. Dann ist das total menschlich, dass man da auch erstmal drin leben bleibt. Faktisch ist es aber so, dass man, wenn man dann nach 3 oder 4 Jahren in solche Lebenssituationen käme oder wieder einen Partner hat und nicht mehr alleinerziehend ist oder eine neue Familie gegründet hat, dass sich da halt diese ganzen Rahmenbedingungen so derart ändern, dass man dann möglicherweise aus den Kriterien für so einen Wohnberechtigungsschein herausgefallen ist. Und das ist einfach ein systemischer Nachteil. Das ist kein Nachteil in den Wohnungen und auch nicht schon gar nicht von den Menschen, die da drin leben. Aber das führt auch zu einer Verknappung des Angebotes von Sozialwohnungen, weil man sich einfach weiterentwickelt in seinem Leben.
Also es wird dann nicht mehr kontrolliert. Wenn ich jetzt in so einer Wohnung lebe, dann werde ich nicht jährlich oder zweijährlich überprüft, sondern dann habe ich die und gut ist.
Genau.
Und welche Vorteile haben wir beim sozialen Wohnungsbau? Wir haben jetzt ja erstmal die Nachteile beleuchtet.
Naja gut, die Vorteile liegen natürlich im Mietpreis. Ne? Das ist ja so auf Seiten des Mieters hat das sicherlich einen Vorteil. Und das, was eben Herr Papal als Nachteil bezeichnete, dass sich natürlich die Lebensumstände verändern, ist gleichzeitig natürlich für den Mieter ein Vorteil, weil er hat eine preiswerte Wohnung und er muss deswegen, auch wenn seine Lebensumstände sich verändern, nicht ausziehen. Vorteile. Ja, das ist eigentlich schon so der große Vorteil, was man, und das ist ja gerade in der heutigen Zeit, einen bezahlbaren Wohnraum zu bekommen, der auch ganz klar auch gedeckelt ist, was die Mieterhöhung angeht, ist natürlich schon ein Riesenvorteil.
Es bietet halt Sicherheit, ne? Also eine soziale Wohnung bietet einfach erstmal die Sicherheit, sich um seinen Lebensmittelpunkt keine weiteren Sorgen zu machen. Und man kann sich dann für vieles andere im Leben fokussieren und interessieren.
Und für uns als Wohnungsbaugesellschaft gibt es da auch Vorteile, dass man sagt, sozialer Wohnungsbau, mal abgesehen von dem Auftrag, den man hat, dass wir als kommunales Unternehmen das bereitstellen sollten, müssten, ist das so, dass wir sagen, für uns ist es auch immer gut, so Mischgebäude ins Leben zu rufen, oder?
Ja, also es ist natürlich schon so, der Vorteil liegt natürlich auch in der Vermietung. Also die Nachfrage ist halt so groß, da muss man nicht lange suchen. Ne? Das ist bei solchen Wohnungen, die sind halt sehr gefragt. Und der Punkt Mischobjekte, das ist eigentlich ein sehr interessanter Ansatz, der auch ja möglich ist und eigentlich auch eine sehr sinnvolle und gute Ergänzung in diesem doch relativ starren System halt bildet. Und das ist ja genau das, was wir ja auch dann an der Pippelsburg 7 bis 9, einem neuen Neubauprojekt, wo eben auch Sozialwohnungen entstehen, als auch frei finanzierte Wohnungen, wo man einfach beides im Angebot hat. Und das ist natürlich für die Hausgemeinschaft dann auch eine interessante und angenehme Sache, wo man sich auch so ein bisschen ergänzt. Und da wird man natürlich auch sehen, ja, wie dann so das Sozialverhalten ist. Ne? Der eine bezahlt eben 5,80 Euro, der andere dann doch ein bisschen mehr. Wie das dann so miteinander auch ja, in dieser Parallelwelt dann funktioniert.
Na, hoffentlich gut, der andere kann es sich ja leisten.
Ja, aber es ist natürlich immer so dieser so Neidfaktor, wo man in der Querschnitt der Gesellschaft unterwegs ist. Und die Hoffnung ist natürlich schon, dass sich das irgendwie ergänzt. Und da zeigt sich dann tatsächlich das soziale Verhalten einer Gesellschaft.
Mhm. An sich ja eine interessante Feldstudie auch, die man da führen kann.
Durchaus. Ja, dann haben wir doch schon mal ein bisschen was darüber gelernt. Unser zweiter Themenabschnitt hält noch ein paar Fragen bereit. Wir haben uns die Frage gestellt, welche weiteren Möglichkeiten sehen Sie, das Wohnen bezahlbarer zu machen, fernab vom sozialen Wohnungsbau? Gibt es da Ansätze und Ideen?
Auf jeden Fall billiger bauen.
Das haben wir nicht neulich gelernt, dass das nicht möglich ist?
Genau. Das geht durchaus.
Also ich meine, aber wir sind wieder beim Neubau, ne? Ganz spannende Experimente laufen mit Häusern aus 3D-Druckern. Da bin ich mal gespannt, wie auch die Haltbarkeit solcher Häuser ist im Vergleich zur konventionellen Bauweise, die wir so weitestgehend kennen. Da hat man dann aber, wie so ein Betriebswirt dann immer sagt, skalierbare Effekte, indem man dann mehrfach das gleiche Haus irgendwo hinstellt und das wäre sicherlich ein Trend, den man auch mal im mehrgeschossigen Wohnungsbau irgendwann mal testen sollte.
Herr Bollmann ist nicht begeistert, das hat man gerade gesehen. Das.
Ja, also das ist natürlich, gut, wir sind ja Thema Zukunftsmusik, mag das sein, aber das ist natürlich das Thema günstiger bauen, hat natürlich was mit den ganzen Vorschriften auch zu tun. Und wir hatten ja gerade auch bei der letzten Folge das Thema Mobilität, Mobilitätskonzepte, wie gestaltet sich das Wohnen in der Zukunft und tatsächlich muss man dann einfach schauen, was sind die Kostentreiber beim Neubau zumindest und das ist halt typischerweise auch diese Tiefgarage mit den ganzen Stellplätzen, die man nachweisen muss, da reden wir von doch erheblichen Summen, die dort investiert werden müssen, wo eben kein Wohnraum geschaffen wird, sondern lediglich Nutzfläche oder Stellplatzfläche.
Dazu habe ich eine Zwischenfrage, sorry, wenn ich so reingrätsche. Ist das dann beim sozialen Wohnungsbau auch so, wenn wir jetzt ein Haus bauen, dass wir dann auch dort diese 1,0 Stellplätze zur Verfügung stellen müssen?
Wir müssen sogar 1,2 zur Verfügung stellen und ja, wir müssen auch E-Mobilität zur Verfügung stellen. Das sind alles gesetzliche Anforderungen.
Also generell gilt eigentlich, dass beim sozialen Wohnungsbau alles gilt, was auch beim normalen Neubau gilt. Und das ist natürlich gerade die Herausforderung. Also wenn wir von etwas, naja, reduzierten Kosten beim Bauen reden, dann betrifft das natürlich den sozialen Wohnungsbau als auch den frei finanzierten und kommt allen zugute, wenn dort Vorschriften und Regelungen anders definiert oder sich entwickeln zu einem, naja, etwas preiswerteren Bauen.
Wir sprechen ja jetzt auch immer über die Investitionsseite und Investitionen spiegeln sich immer erstmal in der Kaltmiete wieder, wie man die so herkömmlich sieht, was natürlich auch bezahlbaren Wohnraum ausschlaggebend sind die ganzen Nebenkosten. Und gerade in den aktuellen Tagen kann man noch gar nicht wirklich Forderungen aufstellen, außer ganz pauschal zu sagen, wir sollten darauf tunlichst achten und sind gut beraten, wenn wir schauen, wie wir die ganzen Nebenkosten irgendwo zumindest planbar gestalten. Ich will schon gar nicht mehr sagen, günstig gestalten. Aber wir werden bei den Energiepreisen und bei den ganzen energetischen Sachen, die sich auf die Warmmiete ausstrahlen, schon noch erleben, dass wir auch günstiger herstellen müssen, damit dann das Gesamtpaket zwischen Kalt- und Warmmiete dann auch wieder im Verhältnis bleibt. Weil wir haben Wohnungen, die sind bei 4,20 Euro, das sind ganz, ganz wenige, aber auch die gibt es bei der GBG. Und wenn wir jetzt bei Betriebskostenvorauszahlung von 3 Euro vielleicht sogar noch mehr liegen, dann ist das fast das Gleiche, wie ich für den als Kaltmieter aufwenden muss. Und da muss man das Gesamtpaket halt einfach berücksichtigen.
Welche Alternativen kann es da zum sozialen Wohnungsbau geben?
Alternativen zum sozialen Wohnungsbau kann eigentlich nur darin liegen, dass generell einfach Wohnungsbau betrieben wird, indem ich einfach den Markt entlaste, die Nachfrageseite eben entlaste und das Angebot eben erhöhe. Und dadurch wird sich natürlich dann auch ein Markteffekt ergeben, dass eben der erste Wohnungsmarkt eben für noch mehr zugänglich wird und sich nicht abschottet. Und dann ist auch der Bedarf auf diesem, ich nenne es mal zweiten Wohnungsmarkt, im sozialen Wohnungsbereich, dann auch einfach geringer. Mehr Angebot und die Preise sinken.
Cool, dann kommen wir noch zur zweiten Rubrik. Wünsch dir was. Jetzt natürlich mit Bezug auf den sozialen Wohnungsbau oder das bezahlbare Wohnen. Und was würden Sie diesbezüglich gern umsetzen, wenn alles möglich wäre? Wir sind wieder beim Rumspinnen. Ja.
Herr Bollmann hat jetzt schon eine Idee.
Ich wollte gerade sagen, alle also das, grinsen. Ja. Wer darf zuerst?
Eigentlich wollte ich ja den Ball Herrn Papalla zuspielen, aber gut. also für den sozialen Wohnungsbau wäre es einfach natürlich gut, wenn wir dort einen angemessenen Mietzins finden, der es uns erleichtert, Wohnungen anzubieten und zu bauen auch. Der auch eine gewisse Freiheit uns manchmal in diesen Flächen auch ein bisschen mehr gibt, damit wir natürlich dort auch für viele Menschen was anbieten können, wo wir auch mit Herz und Gefühl dabei sind und gleichzeitig aber auch die Wirtschaftlichkeit uns nicht erschlägt. Und diese Verantwortung wollen wir gerne gerecht werden, wenn die Rahmenbedingungen eben ein wenig besser für uns wären.
Herr Papalla.
Ich habe zwei Wünsche zum Prozedere im Grunde, gar nicht zu unseren Wohnungen, die wir zur Verfügung stellen. Ich wünsche mir, dass der Zugang zu sozial geförderten Wohnungen so leicht und einfach ist, dass wirklich jeder das verstehen kann und beim Ausfüllen von irgendwelchen Anträgen ohne Begleitung genau weiß, was er da ausfüllt und wozu das jetzt gut ist. Und ich wünsche mir eine nachbarschaftliche Akzeptanz, dass Menschen, die merken, dass in ihrem Umfeld und neu gebaut wird oder Wohnungen für diese Sozialwohnungen zur Verfügung gestellt werden, jeden, der da einzieht, erstmal mit offenen Armen empfangen und als Nachbarn annehmen und eine Chance geben.
Schöne Wünsche. Ich wünsche mir, dass wir ein bisschen was vermitteln konnten und dass wir auch vor allem Vorurteile ausräumen konnten.
Ja, also ich glaube, dafür kann dieses Format sozusagen auch dienen. Was haben wir jetzt geplant für die nächste Folge?
In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie ein Projekt, also ein Bauprojekt, eigentlich entsteht.
Sehr gut. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und wünsche allen noch einen angenehmen Tag.
Das wünschen wir auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.